Antenne Bergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge.
Die Vinzentinerin in Heppenheim.
Geschichte und Geschichten aus Heppenheim.
Eine Reihe von Antenne Bergstraße und dem Heppenheimer Geschichtsverein.
Schwester Brigitta, Oberin des Vinzenzklosters in Heppenheim, hat uns im ersten Teil der Aufzeichnungen über die Geschichte des Ordens berichtet und erklärt, wie und warum die Ordensschwestern nach Heppenheim gekommen sind, ein Grundstück gefunden haben und es dann zum Bau des Mutterhauses in Heppenheim gekommen ist. Hören Sie jetzt weitere, interessante und nicht immer bekannte Ausführungen und Informationen zum Kloster und den Vinzentinerinnen. Schwester Brigitta, wie bei jedem Neubau stellt sich auch beim Bau des Mutterhauses die Frage, mit welchen Mitteln wurde das Kloster erbaut? Wie wurde es finanziert?
Also ich habe das auch so nachlesen können. Die haben sehr Not gelitten. Beim Bau des Klosters wurde dann mal gestoppt, weil das Geld ausging.
Ja, wer hat das bezahlt? Kommt das Geld irgendwo von der
Diözese? Spenden? Nee, ja, die Caritas hat, es wurden damals Bauscheine entwickelt, verkauft, um Geld reinzukriegen. Die Schwestern haben von ihren Angehörigen Geld erbettelt. Es waren Schwestern, die auf Betteltouren waren. Also es war schon eine
Schwester
ganz
Brigitta,
schwierige
Zeit. Schwester Brigitta, das heißt,
Zeit.
Die Schwestern haben das, den Klosterbau selbst finanziert?
Ja, dann musste, glaube ich, in Holland musste ein Kredit aufgenommen werden, der mit entsprechenden damaligen Zinsauflagen gegeben wurde. Also sie haben überall versucht, Gelder zu bekommen. Es waren ja dann auch, ich habe gelesen, 140 Arbeiter, die dann hier angestellt wurden, um den Bau zu erstellen. Also das ist schon, und wie gesagt, die leidige Geldfrage hat die Obern damals, die Frau Mutter Theodul und die Assistentin, schon arg umgetrieben und die haben, und ich habe noch alte Schwestern kennengelernt, die gesagt haben, wie sie als junge Schwestern gehungert haben, weil es ganz knapp war alles, ja.
Ich glaube, das wissen ja auch die meisten gar nicht. Da denkt man, das ist, gehört zur Kirche.
Ja.
Es ist ein Klostergebäude und dann wird es aus einem Kirchenvermögen bezahlt.
Überhaupt nicht. Wir bekommen auch keine Unterstützung von Seiten der Kirche. Die sind ja selbst heute in Schwierigkeiten, gell? Also wie gesagt, einfach auch durch den sparsamen Lebensstil, der ja hier zum Greifen kommt, und immer wieder auch diese Ausschau, wo können wir den Bau weiterhin finanzieren. Und dann liest man, dass mal der Baustopp eintrat, weil einfach kein Geld mehr da war. Also es war schon eine schwierige Zeit. Und dann kam der Zweite Weltkrieg mit Auflagen. Ja, also das war dann wieder vom Dritten Reich her, gab es große. Es wurde als Lazarett beschlagnahmt. Man hat für die Soldaten, die verwundet waren, eine Bleibe gesucht. Und dann ist man hier auf das große Kloster gekommen und hat die Obern damals bedrängt. Entweder müssen sie räumen oder sie nehmen da über 100, 140 Kriegsgefangene und Verwundete auf. Ich habe jetzt noch nachgelesen, im Exerzitiensaal allein, großer Raum über der Kapelle, waren 50 kranke Soldaten gelegt und die Schwestern mussten sorgen, haben sie auch gern getan. Und viele haben sich immer noch im Nachhinein erinnert an diese Zeit, wo sie wirklich auch die Pflege und die Güte der Schwestern erfahren haben.
Das war aber mit Sicherheit eine herausfordernde
Zeit. Und da gibt es auch eine Fotografie, wo man ein Flugzeug sieht unten und vorne das Schild Lazarett, ja, von unten, was da angebracht wurde, ja.
In der Kalterer Straße haben wir ja ein Gebäude, das will gar nicht zum Gebäudestil des restlichen Klosters passen.
Oh, ja.
Und Das ist, wenn wir vom Haupteingang stehen, also mit dem Rücken zum Bahnhof, ja, auf der rechten, ja, Seite. Ja. Und was hat es denn mit diesem weißen Gebäude, ja, vom
da
Klostereingang
auf sich? Da stand ein wunderschöner alter Bau. Wir haben es hier noch festgehalten im Foto, der halt auch wackelig war. Und man brauchte einen Platz für ein Altenheim. Wir hatten ja auch Altenheim dann, so nach dem Krieg und in die 80er, 90er Jahre hin, hatten wir ein Altenheim für Heppenheimer. Vorher waren die ausgebombten Mainzer Invaliden hier untergebracht. Also es ist eine sehr wechselvolle Geschichte gewesen. Ja, und dann hat man, das hätte damals eigentlich die Stadt, das ist eine Sünde, muss man fast sagen.
Ja, es war
abgerissen,
der
das war der Zeitgeist. Hier haben wir es noch. Und dieses Schöne, das war eine Gaststätte-Tür auf, die so gegenüber vom Bahnhof war. Mhm. Und die Inhaberin, der musste ja damals dann, auch nachdem der Klosterbau entstand, gekündigt werden. Aber das Gebäude blieb. Ja, und dann, wie gesagt, es musste Raum geschaffen werden für Altenheim. Und dann hat man hier dieses schöne Gebäude abgerissen und hat diesen weißen Bau erstellt, Zweckbau, mit 4 Etagen. Mhm. Ja. Und da waren alte Menschen drin, teilweise auch Schwesternzimmer, die dann für die alten Leute sorgten. Ja, das ist der Bau. Und heute ist der Bau vermietet an die Caritas Darmstadt für die Suchtberatung. Mhm.
Gehört
Klinik
also
Falkenhof
noch zum
gehört
Kloster.
Uns, mhm, aber wir haben es vermietet, weil wir es räumlich nicht mehr gebraucht haben.
Jetzt komme ich gerade noch mal,
ja,
ein ganz anderes Thema, nämlich auf, nein, ist kein ganz anderes Thema, aber auf der Homepage des Klosters kann man Folgendes lesen, ich zitiere.
Ah.
Der Armendienst ist, ja, allen anderen vorzuziehen, er,
ja,
ist Gottesdienst.
Ja.
Denn im Armen, Hungernden begegnet man Gott.
Ja.
Zitat Ende.
Mhm.
Das ist der prägende Satz für die Tätigkeit der barmherzigen Schwestern. Das haben Sie ja auch gerade am Anfang,
ja,
wunderbar ausgeführt.
Ja.
Und diese Tätigkeit umfasst verschiedene Arbeiten in der Pflege oder Aufgaben in Kindergärten und Schulen. Die Ausübung von Pflegearbeiten war aber zu Anfang in Heppenheim gar nicht möglich. Ist das,
ja,
richtig?
Das ist richtig, ja. Also wir waren wie auf einer einsamen Insel, denn hier waren ja bereits die Bühlerschwestern tätig, im Krankenhaus oben, Kindergarten, und der damalige Pfarrer, der hat also sehr zu den Schwestern, da hat sie geschützt, will ich mal sagen. Nicht, wenn wir Vinzentinerinnen kommen, dass wir jetzt Aufgaben übernehmen, das wollte man nicht.
Also, ja, war es so ein richtiger Konkurrenzgedanke?
Leider, ja.
Ja.
Ja, leider, ja. Aber wie gesagt, das ist inzwischen natürlich ganz anders geworden. Wir konnten dann auch die Kapelle nach der Neckarstraße hin öffnen, als Zugang, dass auch andere Leute an den Gottesdiensten teilnehmen. Aber Aufgaben übernehmen konnten wir nicht. Und in der heutigen Zeit wäre es gut, aber dann fehlen uns die jungen Kräfte, die das machen würden. Jetzt sind keine Bühlerschwestern mehr da und es übernehmen ja Laien der Caritas, der Diakonie, diese Aufgaben. Ja, aber
da ist ein großer Wandel vollzogen.
Ja, ja, worden, ja, ja, überall eigentlich, ja.
Weil der Nachwuchs fehlt. Wie viele, ja, Schwestern haben hier ursprünglich einmal gelebt?
Also die Höchstzahl, habe ich nachgesehen, waren 460 Schwestern, die hier zu dieser Kongregation, nennt man das, gehört haben in den 50er Jahren. Und diese Schwestern, die sind einmal hier eingetreten und wurden dann entsendet in die verschiedenen Niederlassungen. Aber im Mutterhaus hier waren auch immer so um die 40 Schwestern tätig. Und dann ist es ja auch so, dass Schwestern, die in ihren Einsatzgebieten nicht mehr arbeiten können, die aufgrund von Krankheit oder Alter ins Mutterhaus zurückkommen konnten. Und das ist bis heute auch der Fall.
Die leben dann fest hier?
Die leben fest hier. Und die meisten Schwestern sind ja aus der aktiven Phase ihres Lebens heraus und verbringen so ihren Lebensabend hier im Mutterhaus. Es ist für sie gesorgt. Sie brauchen keine Bedenken haben, wie das oft alte Menschen, die einsam und alleine und ja vernachlässigt sind. Es ist gesorgt für die Schwestern. Sie sind
weiterhin hier in der Gemeinschaft.
Ja, ja.
Und
ja,
ich habe auch gelesen, und Sie haben es im Vorgespräch auch erzählt, Schwester Brigitte, eine Schwester wurde jetzt 100, ne?
Ja, 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 Schwester Ursula, ja.
100. Geburtstag feiern.
Ja, ja, ja.
Wie viele Schwestern leben denn heute hier?
Also heute 18 und zwei von unseren Schwestern in Heidelberg. Da haben wir auch ein großes Altenheim. Die Bewirtschaftung haben wir an die Caritas Heidelberg abgegeben, aber Eigentümer sind wir noch. Und die beiden Schwestern und noch zwei indische Schwestern, die sind dort seelsorglich mehr tätig. Dort im Altenheim oder mit Leuten, die sie auch immer wieder gerne aufsuchen.
Werfen wir noch mal einen Blick auf die Eigenständigkeit des Klosters.
Ah, ja.
Zunächst war das Mutterhaus für Heppenheim in Straßburg,
ja, ja,
aber
ja.
Haben Sie ja vorhin auch erwähnt, in den 70er Jahren ist die Heppenheimer Gemeinschaft dann eigenständig geworden.
Ja.
Aufgrund eines Erlasses vom Papst Benedikt dem 15. war es dann dem Bistum Mainz gestattet, alle in einer Provinz von Straßburg ausgesandten Vinzentinerin rechtsreinig von Frankreich zusammenzuführen. Haben wir ganz kurz da schon drüber gesprochen, warum es zu diesem Schritt kam.
Ja, ja, das ist eine ganz große Sache, denn in Rom hat man die Orden, die so das gleiche Charisma haben, ermutigt, sich zusammenzuschließen. Und in Deutschland gab es ja viele eigene Kongregationen, die alle mal von Straßburg ausgingen. Also angefangen Hildesheim, Paderborn, Fulda, Heppenheim, Freiburg, Augsburg und der Marstall im Schwäbischen Große, München bis runter nach Innsbruck und Wien. Und die alle sind irgendwo, Zams in Tirol, sind von Straßburg mal ausgegangen, einzelne Schwestern, und es entstanden große Kongregationen. Und weil wir ja alle das gleiche Erbe des heiligen Vinzenz haben, hat man sich zusammengeschlossen zu einer Föderation 1970. Und mit diesem Zusammenschluss wurden wir eigenständig, also mit Generalat, ja. Das war ja bislang in Straßburg, und so alle vinzentinischen Gemeinschaften bilden eine Föderation. Das ist eine große Sache.
Bis heute, das ist
bis
heute auch
heute, noch so. Bis heute. Und heute versuchen wir wieder den Anforderungen unserer Zeit noch mehr zusammenzurücken. Vielleicht, dass wir alle wieder zusammen eine Zentrale bilden, weil ja auch überall die gleiche personelle Situation vorherrscht. Ja. Vielleicht darf ich noch sagen, in dem Zusammenhang, die Pariser, also die vom heiligen Vinzenz, die sind in allen Erdteilen der Welt, in allen Kontinenten. Und wir haben auch mit Paris geschwisterliche Verbindungen, aber natürlich eigenständig, ja. Aber es ist ein Charisma. Und das ist auch der Grund, warum die Vinzentinerin, und so nennen wir uns alle, eigentlich die größte Frauengemeinschaft in unserer Kirche sind. Ja, das ist, und wir in Heppenheim gehören dazu, also auch wenn wir klein sind, aber wir gehören zu dieser weltweiten Vereinigung.
Und da fühlt man sich doch etwas Großem angehörig, das ist eine schöne Sache.
Ja, ja, doch.
Schwester Brigitte, Sie wurden 2007 Generaloberin.
Ja, ja, ja.
Und heute sind Sie noch Oberin und leiten aber nach wie vor das Kloster.
Das ist, der Titel ist nicht, aber die Arbeit ist schon noch da. Das ist, weil wir ja damals noch selbstständige Kongregation waren. Und da wird alle 6 Jahre eine Generaloberin gewählt und ein Rat und so die Ämter in einer Gemeinschaft. braucht man ja.
Ne? Jetzt wollen wir aber auch wissen, welche Aufgaben nehmen Sie denn wahr als Oberin?
Viele. Ja. Ja, zunächst ist es ja so, ein geistlicher Dienst für die Gemeinschaft. Wir sind ja eine geistliche Gemeinschaft. Wir sind kein Altenheim. Ich sage immer, wir sind geistliche Schwestern, die halt jetzt alt geworden sind. Aber unser Auftrag, Gott zu lieben und den Nächsten zu dienen, der ist geblieben. Natürlich ist dieser Dienst heute für die alten Schwestern ein anderer. Wir fühlen uns verpflichtet, die Nöte und Sorgen der Leute aufzunehmen. Sie bitten uns immer wieder um unser Gebet, unser Gespräch, unsere Fürsprache, unser Dasein, sie anzuhören. Und es sind vielerlei Dienste, die doch da sind. Ja? Und dann haben wir eben nach dem Umbau der ganzen Neuorientierung des Baus, haben wir dann Gästezimmer bereitgestellt, dem wir Gäste aufnehmen, denen wir etwas auch von der Atmosphäre unseres Hauses geben möchten. Und das spüren die Leute. Wir sind kein Hotel. Wir sind ein geistliches Haus, das wohltuend ist. Wir kommen mit den Leuten ins Gespräch. Es sind nicht die wirtschaftlichen Gründe, die vorrangig sind, sondern die menschliche. Einfach Dasein.
Ja. Da müssen wir nochmal festhalten. Ja. Also wenn man möchte, kann man im Kloster Zimmer buchen. Aber jetzt, das besonders Menschen, die Stille suchen oder mal vom
natürlich,
Alltag
die einfach mal sagen, ach, ich brauche einfach mal ein paar Tage Abstand, ich brauche mal Ruhe. Und dann sind die uns wirklich, oder andere, die ihre Verwandte besuchen oder einfach mal die Gegend kennenlernen möchten, da sind wir offen. Und da kommt man wirklich auch sehr schön immer wieder ins Gespräch.
Was die Aufgaben angeht im Kloster, werden die ja dadurch nicht weniger. Es sind aber weniger Schwestern. Wie werden die Aufgaben dann aufgeteilt?
Ja, genau. Dadurch, dass die Schwestern jetzt doch älter und alt geworden sind, fehlen natürlich auch die Kräfte, die den ganzen Betrieb auch
aufrechterhalten.
Ja. Und wir haben gute, freie Mitarbeiter im Haus, die in den verschiedenen Bereichen, in Verwaltung, Personal, in der Küche, in der Wäscherei, wir haben eine eigene Wäscherei, oder in der Hauswirtschaft, so ein Haus muss gepflegt werden. Ne? Und dazu haben wir Mitarbeiterinnen, die uns da unterstützen. Die Schwestern können das nicht mehr. Und meine Aufgabe ist eben auch, das alles so als Hausoberin jetzt zu koordinieren und da zu sein und ja, vermittelnd und so weiter und so fort.
Wie muss man sich das generell vorstellen, den Alltag im Kloster? Ja. Wie ist der organisiert? Ja. Wann beginnt der Tag? Ja. Wann endet er?
Also für uns, ich gehe jetzt von unserer Gemeinschaft aus. Wir Schwestern beginnen den Tag natürlich im Lob Gottes. Das ist das Wichtigste. Und die Kapelle ist ja auch der wichtigste Ort im Haus. Wir beginnen den Morgen mit dem Morgenlob. Die einen Schwestern brauchen halt länger, bis sie da sind, stehen früher auf. Aber normal sind um 7:15 alle Schwestern in der Kapelle. Und da ist ja wirklich auch die Stille und das Wunderbare des Morgens, wenn man dann sieht, wie die Sonne vom Osten dann durch die schönen Glasfenster reinkommt. Und ich habe die Möglichkeit, Gott zu loben und ihn zu preisen, während andere Leute in aller Frühe schon am Bahnhof stehen, zur Arbeit müssen. Also, dass wir das auch stellvertretend tun für die Menschen, für die wir da sein wollen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ja, und dann haben wir nach dem Morgenlob Heilige Messe, also Eucharistiefeier. Wir haben, Gott sei Dank, 5 pensionierte Priester, die hier in Heppenheim legen und die uns dann wöchentlich im Wechsel Eucharistie mit uns feiern. Ja? Ja, und dann nach der Eucharistiefeier ist dann Frühstück, die einen gehen dann schon gleich, die anderen machen noch dies und jenes. Wie das dann halt so ist, dann läuft so der Vormittag auch oftmals mit Arztbesuche oder sonstigen Aufgaben, die man sich so vorgenommen hat. Und bei mir ist es natürlich dann auch Verwaltung und Computer und Termine, ja, das ist ja ganz klar. Ja, und dann treffen sich die Schwestern, die können, die abkömmlich sind, Viertel nach elf bis Viertel vor zwölf zur Anbetung. Also die Anbetung des eucharistischen Herrn für die Menschheit, Krieg, gell, Hunger, Ukraine. Ja, das sind alles Themen, die wir dann wirklich auch im Gebet mittragen. Und danach, nach dieser Zeit der täglichen Anbetung, die übrigens unsere 100-Jährige auch vorbereitet und da ist, jeden Tag, ja, ja. Mhm. Und um 12 Uhr, wenn es läutet, der Engel des Herrn, beten wir den Engel des Herrn, dieses Gebet der Berufung. Und dann ist Tisch, ja, die Tischzeiten. Das ist nicht nur jetzt Essen, sondern das ist Begegnung der Gemeinschaft. Und das fehlt ja vielfach heute auch, dass da halt mal schnell ein Döner reingeschoben wird. Und wir versuchen auch da als geistliche Gemeinschaft, als schwesterliche Gemeinschaft zusammenzukommen. Und dann kann man berichten, was so war oder ist oder kommt. Und ja, oder wir haben einen Text, den wir lesen, damit's alle hören. Ja, das ist also schon so die Tischlesung. Ja, und die Zeit, die ist dann auch mit Einnehmen des Mittagessens und Spülen oder Wegtragen. Da sind dann die Schwestern schon auch mit inbegriffen. Ja, und dann um 1 Uhr beten wir wieder das Gebet am Mittag und dann ist Ruhepause. Ja, für die meisten, das ist ja klar. Und ja, und dann am Nachmittag ist auch dies und jenes oder man muss etwas vorbereiten. Um 4:30 beten die Schwestern alle wieder den Rosenkranz in den Anliegen der Welt und das, ja, was so alles ansteht, was uns auch oft anvertraut wird, wofür wir bitte im Gebet denken sollen, an Kranke, an dies und jenes. Und um 5 Uhr singen wir die Vesper, das ist das kirchliche Abendgebet. Und danach ist noch mal eine kurze Zeit, 6:30, treffen wir uns wieder zum kurzen Abendessen. Das ist wenig, ja. Oftmals haben wir dann anschließend noch mal eine Gebetszeit in der Kapelle oder es ist Tagesschluss und dann möchten Schwestern natürlich auch Nachrichten schauen, Hessen oder Südwest oder was auch so. Das ist also, auch wichtig. Oder auch Zeitung wichtig, ja. Lesen. Ja. Unsere 100-Jährige, die guckt genau eine Zeitung und zeigt mir, was mich interessieren muss. Das ist nett, das weil ist ich schön. Auch die Zeit nicht so habe. Aber die weiß genau, die müssten sie kennenlernen.
Sind die Gottesdienste in der Kapelle öffentlich?
Öffentlich, ja. Es kommen jeden Tag einige Leute, mal mehr, mal weniger. Sonntags natürlich freuen wir uns, wenn dann doch mehr Betrieb ist. Ne? Und dann feiern wir ja auch die kirchlichen Hochfeste. Ne? Oder sehen Sie, und wenn eine Schwester stirbt, das ist dann schon auch ein Auferstehungsgottesdienst. Wir begleiten die Schwester, wir sorgen für eine richtige Beerdigung und haben den Kontakt mit den Angehörigen. Also ist alles wie in einer Familie. Ne?
Ja. Auch, ja. Ja. Die barmherzigen Schwestern von Heppenheim haben ja ein eigenes Wappen auf der Homepage.
Ja, ja.
Das ist in Orange ein V ja. Und darüber liegt ja. Das Mainzer Rad, denke
ja.
Ich.
Ne? Ja, das ist also sehr symbolträchtig. Diese Farbe soll einfach auch mal zum Ausdruck bringen, was wir als barmherzige Schwestern, was uns bewegt und was uns ein Auftrag ist. Erbarmende Liebe erobert die Welt. Das also diese Tongebung, das ist uns wichtig, weil das ja auch von Vinzenz von Paul gegeben. Und dann ist das V für Vinzenz, ja, das dominierendes Zeichen im Logo. Und dann das Rad für Mainz, Mainzer Rat, ist, dass wir also im Dienst seit 1850 der fortdauernde diensttätiger Nächstenliebe als Barmherzige Schwestern hier im Bistum Mainz stehen. Und es symbolisiert auch die Einheit und das Miteinander. Und die Speichen sind so die vincentinischen Tugenden, die uns Halt und Mitte geben, die zu Jesus Christus hinführen und von ihm ausgehen. Das Kreuz, lang, ganz zart angedeutet, ist Zeichen unseres christlichen Glaubens und Zeugnis für den Erlösertod Christi. Und es steht so in der Mitte dieses Logos. Und die Farben, wie gesagt, ein freundliches Ocker, wohltuend und was wir ja auch sein möchten. Mhm. Ja.
Auf der Homepage ist es ja auch abgebildet. Ab,
ja, 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 ja.
Schwester Brigitta, 2017 wurde eine Stiftung gegründet.
Ach, ne? Ja, ja.
Die Stiftung führt den Namen St. Vinzenz Stiftung Heppenheim.
Ja.
Und ist eine rechtsfähige kirchliche Stiftung des bürgerlichen
Rechts. Ja.
Warum hat man sich zu diesem Schritt entschlossen?
Man hat sich dazu entschlossen, im Blick auf die Zukunft. Wir haben einen Kreis von Stiftungsvorstandsmitgliedern gesammelt, gesucht und eigentlich auch sehr bald gefunden, die mit uns dieses Anliegen weitertragen. Wir wollen durch ein Stiftungsvermögen, was dann festgelegt ist, auf Zukunft hin Gutes tun, finanziell. Wir haben jetzt zum Beispiel auch das Geburtshaus in Bensheim bedacht, Bärenstark, vielleicht haben Sie das schon mal gehört, oder eine Kinderklinik in Heidelberg oder dann auch die andere soziale Einrichtungen vom Erlös aus diesem Stiftungskapital. Das heißt, dass wir also auch auf Zukunft hin eben die barmherzige Liebe fördern wollen. Und der Hauptzweck dieser Stiftung ist den Erhalt unseres Mutterhauses als geistlichen Ort. Wir möchten nicht gern, dass das mal irgendwas für einen Badetempel oder sowas wird. Denn wenn man die Geschichte erfährt und sieht, wie das unter großen Opfern entstanden ist und was damals ja auch grundgelegt wurde, darf das nicht irgendwo landen. Wir hoffen auf Gottes Hilfe und Vorsehung, dass sich etwas anbietet. Schön wäre es, wenn natürlich junge Schwestern oder andere Ordensschwestern aus dem vinzentinischen Kreis kämen. Das ist aber Sache Gottes und seiner Vorsehung.
Da wird man sehen, was die Zukunft bringt.
Ja.
Aber es ist Vorsorge getroffen,
Vorsorge,
dass es
das
in die richtige,
ist der Grund, ja.
In die richtige Richtung geht. Jetzt müssen wir auch noch mal über eine ganz besondere Aktion sprechen, nämlich mit dem Weingut Freiberg.
Ja,
da gibt es
ja
eine Kooperation. Das finde ich eine schöne Sache.
Genau.
Es wurde nämlich ein St. Vinzenz Klosterwein auf den Markt gebracht, ne? Mit dem Wappen oder mit dem Emblem des Klosters vorne drauf.
Mit dem Turm, gell?
Ja.
Metzendorf-Turm.
Genau.
Ne? Ja. Also es ist so, wir haben, wo ich dann ins Amt kam, habe ich versucht, immer wieder auch mehr Öffentlichkeit reinzubringen. Wir haben Abende, wie sagt man jetzt, veranstaltet, Weinproben. Wir haben die Stadtkapelle in unserem Garten. Wir haben Tag der offenen Tür oder jetzt auch so ein Advents- und Weihnachtsmarkt. Und dann kam uns im Stiftungsvorstand die Idee, wir könnten doch, weil wir mit der Familie Freiberger auch gute Kontakte haben, unser Messwein zum Beispiel von dort. Wir hatten auch schon die damalige deutsche Weinprinzessin bei uns an so einem Abend, Weinprobe, ja. Und haben wir gesagt, ach, das wäre doch etwas, da könnte man mal etwas tun. Und seitdem, dann haben wir mit Familie Freiberger, das ist so die Abmachung, wir haben Wein für uns. Ich kann Ihnen das gerne mal zeigen. Und wir suchen natürlich Liebhaber, die da auch noch kommen, uns da etwas kaufen. Und das kommt dann wieder der Stiftung zugute. Das ist also eine Aktion der Stiftung, der St. Vincent Stiftung. Und Gäste, denen biete ich das an, oder auch Stiftungsmitglieder, die dann mal eine Kiste Wein mitnehmen und verkaufen oder da und dort. Also es ist noch im Keller.
Sehr schön. Ja. Aber ich finde es eine tolle Idee. Ja, man muss neue Wege gehen, oder?
Eben, ja.
Dann muss ich noch mal zur Sprache bringen, Schwester Brigitte. Sie und drei Ihrer Mitschwestern haben schon vor über 60 Jahren Ihren Profess abgelegt. Ja, ne? Das ist schon eine lange Zeit.
Schon ein Weilchen.
Der Herr Armin Weyers, der Stiftkapitular der Kirche St. Martin in Landshut, hat dann bei einer Feierstunde zu diesem Jubiläum gesagt, und das muss ich zitieren, die Diamantene Profess ist ein Zeugnis der Beständigkeit. Mhm. Dieses Leben in Beständigkeit sei ganz im Sinne des Johannesevangeliums, und ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und die Ordensschwestern sind hinausgesandt worden, um nach dem Vorbild des heiligen Vinzenz in Notlagen zu helfen. Das haben sie uns ja auch wunderschön erklärt. Ne? Fleiß, Mut, Verzicht und Hingabe seien Merkmale der Arbeit der Schwestern gewesen. Zitat Ende. Ich denke, diese Worte beschreiben all das, was sie uns jetzt auch schon gesagt haben. Ne?
Ja.
Und was die Berufung der Vinzentinerinnen ausmacht.
Ja. Ne? Das war einmal, wir haben fast jedes Jahr eine Jubiläumsfeier, auch in diesem Jahr wieder. Und einer Jubiläumsfeier gehen dann immer Exerzitien voraus. Und die hat damals der Herr Stiftskapitular, mit dem wir einen guten Kontakt haben, von Landshut, gehalten. Und der hat dann auch diesen Gottesdienst gehalten und hat in seiner Predigt diese Themen angesprochen. Ja, und es ist wirklich so, weil ja auch die Schwestern jetzt älter sind, mit dem Alter kommen die Jubiläen.
Ja, genau.
Geburtstage, runde Geburtstage, die wir feiern wie in jeder Familie. Natürlich nicht in dem ausschweifenden Maß, sondern bei uns in Freude und Schlichtheit, ja. Und ja, so ist es auch, dass... Und das ist auch etwas, was wir dann auch nach außen geben wollen, was wir sind und was uns von Gott her geschenkt und was unser Auftrag ist, das dann auch dazu darzustellen.
Ja, das strahlen Sie ja auch aus, liebe Schwester Brigitte, wenn man Ihnen so gegenüber sitzt, dann ist man ganz gebannt von Ihren Erzählungen, Ausführungen.
Ist ja auch ein gutes Thema.
Ja, also das stimmt.
Danke Ihnen, dass Sie das aufgreifen und dass der Herr Metzendorf in der Ewigkeit da auch seine Freude hat.
Nein, dass Sie so ganz offen mit uns über all das gesprochen haben, zum Alltag, zur Geschichte, zur Gegenwart.
Ja.
Also das ist ein Riesengeschenk. Ja. Vielen Dank dafür. Und aber alle Menschen, die sich noch weiter informieren möchten, die können natürlich jederzeit einen Blick auf die Homepage des Klosters werfen. Die Adresse lautet www.vinzentinerinnen-heppenheim.de. Und bei Fragen können Sie natürlich auch gerne eine Mail schreiben. info@vinzentinerinnen-heppenheim.de.
Oder sr.brigitta. Also
sr.brigitta@vinzentinerinnen.de. Ja. Das ist dann direkt der
Draht
zur Schwester
Oberin. Ich denke nicht, dass ich dann jetzt bestürmt werde, Aber sehr gerne. Und die Leute, die aus Zimmer bestellen, die schicken entweder auch eine Mail oder sie rufen an. Also das klappt auch ganz gut.
Und wenn Zimmer frei sind, dann ist das kein Problem. Da kann man hier wunderbar nächtigen.
Ach ja, die Zimmer sind schön. Sie sind keine Hotelzimmer. Sie sind schön, gemütlich eingerichtet, und ich denke, das tut jedem gut.
Wir können ja jetzt verraten, dass wir jetzt auch das Privileg hatten. Wir haben den Podcast hier im Kloster aufgenommen und sitzen auch in einem wunderschönen Raum.
Ja,
ne?
Das
ist auch ein Wohnzimmer, und so muss ich mir auch die Gästezimmer dann vorstellen.
Auch mit älteren Möbeln, aber alles intakt. Und jedes Zimmer durch den Umbau mit Nasszelle ausgestattet. Das ist schon toll. Mhm. Auch selbst die Schwesternzimmer haben heute alle Nasszellen. Ja, das ist schon viel. Aber
Also nochmal ganz herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch und wir könnten noch stundenlang so weitersprechen.
Auch Ihnen Dank für das Interesse und den Aufwand, den Sie damit betreiben. Hat mir auch Freude gemacht
mit
Ihnen.
Wunderbar. Ja. Liebe Zuhörer, damit sind wir für heute am Ende dieser Aufzeichnung angelangt. Im nächsten Podcast besprechen wir wieder ein anderes Thema. Bleiben Sie neugierig. Wir hören uns wieder.
Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.